Wir dachten uns an diesem Tag, an diesem 3. Oktober, nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit, aber dass wir uns so viel Zeit nehmen, das hätte auch niemand gedacht. Ich weiß nämlich, dass Menschen auch von außerhalb regelmäßig kurz nach 9 einschalten und die sind dann überrascht, dass sie uns nicht hören. Aber jetzt hören sie uns. Ich freue mich auf den Espresso-Plausch mit Sergei Lochthofen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, das war ja wieder aufregend. Die Telekom wollte uns nicht verbinden. Das hatten wir ja schon mal so vor 1,5 Jahren. Dann war das wieder weg. Heute Morgen, ich höre, es bimmelt hier, hebe ab und kein Herrn Rose dran, dachte ich, na, ist sowas. Jetzt müssen wir über Handy miteinander reden. Also wir entschuldigen natürlich, wenn die Qualität nicht ganz so gut ist. Aber wir bemühen uns inhaltlich ja wenigstens etwas dagegen zu setzen.
Im Moment muss man ja überall was dagegen setzen oder zu allen Dingen was sagen. Die Ereignisse fliegen einem ja um die Ohren. Es ist ja heutzutage, habe ich das Gefühl, schwierig, den Überblick zu behalten, sich zu allem eine Meinung zu bilden und tatsächlich differenziert zu urteilen. Wie geht's Ihnen damit?
Also auf keinen Fall. Wir haben heute einen Tag der Einheit, da wissen wir doch Bescheid. Wir gehen in uns, stoßen vielleicht mal mit einem Gläschen an und freuen uns darüber und danken dem lieben Herrgott, dass wir nicht in Weißrussland sind, wo ja im Prinzip die Dinge weitergelaufen sind, wie sie waren. Sonst hätte Egon Krenz jetzt immer noch den Generalvorsitz der SED und wir hätten bestimmt den 17., 18., 20. Parteitag hinter uns und all die anderen Dinge. Das heißt also, wir hatten schon in unserem Leben gut Glück gehabt.
Gerade in unserer Lebensphase, das war, finde ich, auch natürlich ein großes Glück, aber so einfach ist es ja nicht, denn diese Wiedervereinigung hätte ja auch anders laufen können, nämlich eine tatsächliche Wiedervereinigung sein können. Es war ja ein Anschluss, muss man auch gerechterweise sagen.
Also Sie meinen jetzt, die Alternative wäre dazu, die Bundesrepublik hätte sich an die DDR angeschlossen.
Nein, aber
wir
zumindest
dann
aus dem
weiter gemacht wie vorher.
Natürlich, Sie wissen genau, was ich meine. Natürlich aus in den Zeiten der runden Tische, der Aufbruchstimmung, Dinge tatsächlich auch als Chance zu begreifen, die alte BRD zu ändern.
Ja, aber ich glaube, die Mehrheit der Menschen gerade hier, nicht nur die Besonnenen, aber viele andere, waren der Meinung, es muss schnell gehen und es ging gar nicht schnell genug. Es ging ja danach auch viele Arbeitsplätze verloren, weil es zu schnell war. Und ich möchte das bitte mal einfach mal von der Seite betrachten. Sie sind ja auch weit in der Welt rumgekommen, zumindest fliegen Sie öfter mal nach Rom und trinken dort Kaffee, erzählen Sie uns. Aber fliegen Sie mal nach Südkorea und die Südkoreaner haben natürlich genauestens studiert, sie haben ja das gleiche Problem, das Land ist geteilt und die sind sich voll 100% überzeugt, da gibt es gar niemanden, der anderer Meinung ist, dass auf keinen Fall das deutsche Modell genommen wird. So schnell wird die Vereinigung dort nicht kommen, man wird zusehen, dass erstmal, falls es überhaupt dazu mal kommt, Nordkorea ein bisschen langsam Schritt für Schritt aufgepäppelt wird, ein Prozess, der Jahrzehnte dauern wird, bis man sie an das Niveau von Südkorea heranführt. Das heißt, wir hatten das große Glück, das historisch, das vorher niemand gemacht hat, sodass auch die Westdeutschen nicht genau wussten, was es kostet und was es ihnen bringt.
Trotzdem scheint mir ja im Osten doch irgendwie ein Hass und ein Argwohn auf das jetzige System zu sein und nicht die Fähigkeit, sich differenziert politisch auseinanderzusetzen. Also das heißt, die Streitkultur im Osten scheint mir eine andere zu sein, undifferenziert. Kann das sein, dass sozusagen die in der DDR auch sozialisiert worden sind, nicht so richtig gelernt haben, sich zu streiten, das sportlich zu sehen und als einen Prozess der Zivilgesellschaft unterschiedliche Meinungen gelten zu lassen, sich auszutauschen, nicht mit einer vorgefertigten Meinung auch in eine Diskussion zu gehen. Also einfach die Fähigkeit zum Diskurs. Ist die schlechter ausgeprägt als im Westen der Republik?
Gar keine Frage. Wir brauchten natürlich ein ganzes Stündchen, um das auszudiskutieren. In der DDR war es ja relativ einfach. Das war ja das stalinistische, sowjetische Prinzip. Wenn du was anderes, eine andere Meinung hast, kriegst du einen aufs Maul. Es waren klare Verhältnisse. Man konnte unter der Hand in der Küche mit der Frau vielleicht rummosern, hier und da vielleicht auch unter Freunden. Auch da war es schon kompliziert. Man wusste ja, die Stasi ist doch ziemlich verzweigt und überall mit dabei und hört mit. Das heißt, die Sozialisierung war an dieser Stelle ganz andere, sodass wir auch im Osten einen weit geringeren Kern an Demokraten und Europäern haben. Das heißt, das zeigt sich in Krisensituationen. Und obwohl es uns wirtschaftlich nicht jedem Einzelnen, aber in der Summe diesem Land sehr gut geht im Verhältnis zu allen anderen Nachbarn, auch zu der historischen Entwicklung. Deutschland war noch nicht so gut drauf wie in diesem Augenblick. Das stimmt nicht, dass in den 80er oder 70er Jahren die Bundesrepublik stärker, besser, schöner war. Das stimmt alles nicht. Auch das Reichtum ist höher, nur es ist ungleich verteilt und vor allem im Osten kommt man mit diesen ganzen Situationen, auch mit der Tatsache, dass auch die Welt noch was von uns will, zum Beispiel Flüchtlinge, sehr viel schwerer zu Rande. Und ich habe das Gefühl, unser Pech ist auch, dass viele kluge junge Menschen, vor allem junge Frauen, weggegangen sind. Es ist ja über 1 Million weggegangen nach der Wende, nach Stuttgart, nach München, haben dort neue Chancen gesucht, Familien gegründet. Das heißt, wir haben hier nicht nur eine Vergreisung hier, ich sagte es schon einmal, sondern leider, sage ich mal auch, der Durchschnitt der Cleveren und Klugen ist deutlich geringer als im Westen. Das heißt, wir haben auch eine partielle Verblödung.
Hm. Diese Einschätzung, zumindest etwas moderater, teilt ja eine Streitschrift im aktuellen Spiegel. Da ist der Kollege Stefan Berg, schreibt es ähnlich. Er sagt, nach seiner persönlichen Empirie sind diese Verhaltensweisen, also diese undemokratischen, nicht auf die realen Lebenssituationen, also auf die materielle Situation zurückzuführen, also die materielle Lage der Menschen. Sie lassen eher Rückschlüsse auf einen emotionalen Überdruck, also einen emotionalen Überdruck, der raus muss, also im Grunde eine Traumatisierung durch diese vielen Umbrüche, die wir ja in den letzten 25 Jahren erlebt haben?
Ich bin jetzt kein Psychologe und natürlich ist die Lebenssituation von Herrn Berg, von Ihnen oder von mir nicht identisch mit der von Menschen irgendwo in Erfurt-Nord, die möglicherweise sich von einer Hartz-IV-Geschichte zu einer anderen hangeln, vielleicht von einer ABM-Stelle in den 90er Jahren zu irgendetwas, wo sie heute auch nicht gut davon leben können und wo sie auch wissen, dass sie keine besonders gute Rente bekommen. Nur im Vergleich zu dem, was in der Welt passiert, auch in Europa, geht es auch dem Osten nicht schlecht. Das heißt, wir sind ja heute in einer Situation, Thüringen hat die weit geringere Arbeitslosigkeit als viele sehr wohlhabende Regionen im Westen. Ich rede jetzt nicht nur vom Ruhrgebiet, wo sie doppelt so hoch ist, sondern Hamburg liegt hinter uns. Das heißt also, auch der Druck an dieser Stelle ist doch deutlich geringer geworden. Die Menschen sind einfach auch nicht in der Lage, innezuhalten, zu sagen, mein Gott, habe ich eigentlich im großen ganzen Schwein gehabt. Ich stelle ja auch immer wieder fest, dass Leute, die sehr gut verdienen, die in der Garage einen Porsche stehen haben, zum Teil rummosern in einer Art und Weise, wie ich sie bei Pegida-Demonstrationen erlebt habe in Dresden. Das heißt also, dass auch das geistige Vermögen, das, was mit uns passiert ist, zu verarbeiten, doch ziemlich unterentwickelt ist. Ist eine Generationsfrage. Ich vermute mal, die übernächste Generation wird das anders sehen. Aber diejenigen, die noch in der DDR sozialisiert sind, haben ein großes Anspruchsdenken. Mit Dankbarkeit ist da nicht viel.
Hm. Dann könnte man hoffen, dass sich das auswächst, aber Dinge werden ja auch übertragen auf die andere Generation. Und
haben Sie vollkommen recht. Ich sage immer so ein bisschen zynisch am Rande des Geschehens, die Kinder und Enkelkinder der Auschwitz wachhabenden, dort müssen ja auch irgendwo geblieben sein.
Oh, naja. Also ein Thema, Sie haben natürlich völlig recht, dass man nicht mal in einer Stunde ausdiskutieren könnte und immer noch emotional auch in den Familien diskutiert wird. Das können wir jetzt nicht zu Ende bringen. Die Welt dreht sich ja weiter und um uns herum geht's heiß zur Sache. Ungarn hat ja also zu dieser Wiedervereinigung viel beigetragen, zur Grenzöffnung, eine grüne Grenze aus Menschlichkeit und Humanismus wurden da Grenzen geöffnet und die gleichen Leute schreien jetzt Grenzen zu.
Nein, das sind nicht die gleichen Leute. Da muss man erstmal einen Unterschied ziehen. Das ist seltsam und es ist vielleicht auch ein bisschen merkwürdig in der Geschichte. Wenn wir das jetzt, sage ich mal, auf den Punkt bringen, das waren ja Kommunisten, die die Grenze aufgemacht haben. Ah. Das war eine ganz andere politische Kaste, die das damals gemacht hat. Ich will sie nicht hochheben, aber natürlich hat Ungarn für uns gerade hier im östlichen Teil Deutschlands eine große, auch emotionale Rolle gespielt. Herr Orban, das ist jetzt was ganz anderes. Das ist ein rechter Außenmann, der versucht, die Europäische Union von innen aufzufressen. Das ist natürlich ein Versuch, der immer wieder mal läuft. Es ist gut, dass er diesen Dämpfer bekommen hat. Er wird natürlich wie alle Demagogen das umdeuten. Nicht, dass mehr als die Hälfte da nicht hingegangen ist. Das Ganze eigentlich auch selbst nach den merkwürdigen Maßstäben dieser Politik nicht funktioniert hat. Würde er sagen, aber fast 100% der 42% sind ja seiner Meinung, das heißt also große Bestätigung seiner Politik, also er wird diesen tatsächlichen Dämpfer, den er bekommen hat, natürlich umdeuten und versuchen weiterhin seinen Weg zu gehen und ich bleibe dabei, wir haben das ja schon wiederholt in den letzten Jahren diskutiert, wir müssen in Europa akzeptieren, dass es Länder gibt, die uneuropäisch und nicht europäisch denken, die sollen in dieser Union bleiben, weil alleingelassen passiert dann noch viel Schlimmeres und wir haben noch viel mehr Flüchtlinge, wenn es drauf ankommt. Wir haben das auf dem Balkan gesehen, aber wir sollten einen Kern Europa bilden und schneller voranschreiten, denn die Lösung der Zukunft ist nicht in einem Nationalstaat. Österreich schnürt wieder seinen Stiefel und droht China oder vielleicht oder was auch immer. Die lachen sich doch am anderen Ende der Welt kaputt, wenn wir wieder auseinanderfallen und jeder Einzelne versuchen, uns durchzuwursteln.
Interessant fand ich ja auch in den letzten Tagen die Korrigierung der Zahlen von Schutzsuchenden. Das heißt, die hier in Deutschland Schutz gesucht haben, sind doch weniger. Und Herr de Maizière sagte, dass es auch schon vor der Öffnung in Ungarn, als Deutschland sozusagen die Flüchtlinge, die in Ungarn festgesteckt haben, hierher geholt haben, dass diese Zahlen schon abzusehen waren. Also dass eigentlich die Überraschung gar nicht so groß war. Wie beurteilen Sie diese Aussagen von Herrn de Maizière und das Korrigieren der Zahlen, also unter 1 Million?
Ich finde, die Zahl damals ist ziemlich hochgeblasen worden. Wir haben das bei Zeiten gesagt, also ob 1 Million oder 100.000 oder 100.000 mehr, ist eigentlich gar nicht das Thema. Das Thema ist, es ist mit einem Mal ein großer Schwung gekommen. Dieses Land kann das verarbeiten. Wir haben das bei dem Balkan gesehen, dass wir das dann letztlich auch verarbeitet haben. Und ich würde gerade angesichts von dem Tag der Einheit und auch dieses Referendum in Ungarn darauf hinweisen, stellen Sie sich vor, wir hätten es nicht gemacht, was jetzt in Ungarn passieren würde und an den Grenzen dort geschossen würde und Leute in schrecklichen Verhältnissen vegetieren müssten. Das heißt also, ich glaube schon, dass Deutschland einmalig in seiner Geschichte eine große Geste gemacht hat und dummerweise hier die Stimmung aber so ist, als ob wir sozusagen dem Untergang nahe waren. Diese Stimmung entspricht überhaupt nicht der Situation natürlich. Also die Zahl der Flüchtlinge, die da kommen, ist deutlich geringer geworden. Und trotzdem sind die Leute nicht bereit anzuerkennen, dass sie selbst eine große Leistung vollbracht haben. Das ist typisch deutsch. Wir müssen daran arbeiten.
Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass in Deutschland und vor allen Dingen in Ostdeutschland Oberbürgermeister und Stadtoberhäupter angegriffen werden tätlich. Also es bleibt nicht bei dem Beleidigen. Die Menschen, die politische Verantwortung haben, müssen mittlerweile Angst haben oder wäre das jetzt zu panikmachermäßig?
Nein, ich glaube, es gibt eine wirklich große Gefahr der Verrohung im Osten speziell, dass man nicht nur verbal, weil man eben verbal nicht weiterkommt, weil man nicht gelernt hat, tatsächlich miteinander unterschiedliche Meinungen auszutragen, dass sehr schnell auch Gewalt eine Rolle spielt, dass Menschen eingeschüchtert werden. Und wir haben natürlich mit einer gewissen Nachlässigkeit, in Sachsen sieht man sehr deutlich, auch dafür gesorgt, dass so ein Resonanzraum entsteht. Also ich erinnere nur daran, dass es Punkte in größeren Städten gibt, wo immer Leute rumlungern, Bier trinken, tatsächlich auch immer darauf warten, dass irgendetwas passiert. Das tun die nicht irgendwo im Hinterhof, wo sie das von mir aus tun können. Aber das tun die direkt präsent an den wichtigsten Stellen von Städten. Und dass dort immer mal Konflikte passieren, sieht man sofort und dann auch gleich Gewalt eine Rolle spielt. Diese Gewalt und die Übergriffe in Heidenau und anderer Stelle bestätigen vielen, die dazu neigen, auch das geht, das passiert eigentlich gar nichts. Was soll dir schon geschehen? Also wir sind ja nicht in der DDR, dass du in den Knast gehst deswegen, sondern wir sagen dir du und dann kannst du das nächste Mal wieder auf die Leute losgehen. Das heißt also, es gibt auch ein völliges Missverständnis dessen, was Demokratie, sage ich mal, auch kann an dieser Stelle. Man ist gewohnt an stalinistische Verhältnisse, alles was nicht Kopf ab ist, ist gar nicht so schlimm. Ja. Und dieses als Hintergrund wird nicht verstanden und man versucht es zu ignorieren. Und in Sachsen ist man da schon ziemlich weit und ich würde auch sagen, in Thüringen kann sowas auch sehr schnell passieren. Diese Pogromstimmung, die wir schon in den 90er Jahren im Osten hatten, ist wieder da.
Ein schweres Erbe der DDR und natürlich auch noch das System, was davor war.
Naja, ich will jetzt nicht schief stehen lassen. Und da sind 25 Jahre vergangen, man kann das nicht alles der DDR sozusagen die Schuhe schieben. Ob jemand heute losgeht und jemanden ins Gesicht schlägt oder im Internet eben droht oder so. Das sind auch schon, da sagen wir, junge Leute, die nachgewachsen sind. Die sind ja Mitte 20, zum Teil Mitte 30. Das ist schon eine eigene Zucht. Das ist nicht nur alles DDR, aber es hat natürlich auch mit dieser Erziehung im Hintergrund noch was zu tun. Das Hauptgewicht ist bei jedem Einzelnen, ob er es tut oder nicht tut, natürlich.
Jetzt haben wir das Thema DDR, was immer wieder die Menschen aufregt, versucht zu besprechen. Gehen wir mal in die Welt. In wenigen Wochen entscheidet sich, ob erstmals eine Frau Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika wird oder eben ein, würde ich mal sagen, Borderliner, ein gestörter Mann oder ist das nur Fassade? Sagen, ja. Also das ist ja die Frage. Hat er psychischen Knacks oder spielt er das? Ist das alles Show? Und die Menschen mögen diese Show, Teile der Amerikaner.
Der hat, glaube ich, einen Schlag weg, wie wir hier auch bei der AfD eine ganze Reihe Leute haben, die einfach einen Schlag weg haben, die unter normalen Verhältnissen ja auch nie in diese Situation kamen. Aber im Augenblick hat Populismus Konjunktur und hat diese Art von Durchgeknalltheit Konjunktur. Und wir sehen ja auch, dass es, sag mal, in der Bevölkerung ja gar nicht so wenige gibt, denen das nicht anders geht. Ich habe ja mal früher auch schon in unserer Sendung hier gesagt, ganz konservativ gerechnet haben 5%, die da draußen mit uns zusammen rumlaufen, eine Meise. Das ist sehr konservativ. Ich glaube, es sind 15 oder es sind mehr. Das heißt, wenn zum Beispiel nach diesem Duell zwischen Clinton und Trump eindeutig klar ist, der Trump hat von nichts eine Ahnung, außer vielleicht von Spekulation. Er ist ein großer Spekulant. Jetzt kommt raus, dass er einfach auch in Millionenhöhe gar keine Steuern gezahlt hat. Ja, normalerweise würde man sagen, oh, das ist aber nicht gut. Steuern, wir lieben es alle nicht, aber Schulen, Straßen, all die anderen Dinge müssen gemacht werden, Bildung investiert. Wenn wir keine Steuern zahlen, zerfällt dieses Land. Ja, das ist vollkommen klar.
Weil jedes Kind.
Nein, wir sagen uns ja, und wenn jetzt so eine Sache rauskommt bei Trump, na, da ist ja klar, dass die Leute den nicht wählen. Nein. Seine Anhänger finden das ganz toll, der ist ein toller Trickser und wenn ich tricksen könnte in Millionenhöhe, würde ich es doch auch tun. Das heißt, was habt ihr da eigentlich? Das heißt, das Unanständige wird zur ganz normalen Norm, weil es in vielen Leuten auch innen drin so steckt und sie selbst versuchen auch im Alltag zum Teil unanständig zu sein. Und so ist das für sie auch nicht gerade auffällig, wenn einer im großen Stil das macht, Milliardär wird. Das heißt, oh toll, der hat es geschafft. Wir haben das ja in abgeschwächter Form auch in Italien gehabt, Berlusconi. Ein absoluter Trickser, ein Mann, der bis vor kurzem, wo ich sagen würde, in Deutschland keine Chance hätte. In der Perspektive in Ostdeutschland könnte ich mir jederzeit vorstellen, dass so ein Mann auch mal wieder gewählt wird.
Naja, also mit diesen wenig optimistischen Aussichten schicke ich Sie in den Feiertag oder haben Sie noch was Schönes, was Optimistisches für mich, bitte?
Auf keinen Fall. Selbstverständlich ist es schön, dass wir 26 Jahre so vorangekommen sind, dass der Osten tatsächlich aufschließt, dass der Osten inzwischen entwickelter ist als viele Regionen in Frankreich oder in Großbritannien. Das wird überhaupt vergessen, dass diese Menschen ja nie eine DDR und nie eine Sowjetunion erlebt haben, in dieser Zeit sich entwickeln konnten und der Osten trotzdem heute besser dasteht, in manchen Regionen, Jena oder Leipzig, sichtbar alles, das andere sich verändert. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten 25 Jahren noch ein bisschen darüber diskutieren, aber es dann irgendwann mal auch mal Ruhe ist und die nächste Generation da schon viel vernünftiger ist.
Dankeschön, Sergei Lochthofen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und bis nächsten Montag, kurz nach 9.
Ja, wir freuen uns.